25.04.24, Israel im Krieg, Tag 202. Ich habe mir das Video nicht angeschaut, von der Geisel Hirsch Goldberg-Polin, einem 23-jährigen amerikanischen Israeli, der am 7. Oktober aus Israel vom Nova Musikfestival in den Gazastreifen verschleppt wurde. Seit einiger Zeit kursiert jetzt ein Video von ihm im Netz. Seit Montag soll es den Amerikanern geschickt worden sein, von den Hamas-Terroristen über Umwege an die Amerikaner. Mittlerweile natürlich hat auch ein Großteil Israels dieses Video gesehen. In den israelischen Medien wird es nicht gezeigt. Es gibt natürlich andere Wege, sich das Video anzugucken. Wenige Minuten Video von der Geisel Hirsch, in der er natürlich das sagt, was die Terroristen von ihm verlangen. Deshalb lohnt es sich in der Regel nicht, sich diese Videos anzugucken. Es ist jedoch ein Lebensbeweis, dass Hirsch am Leben ist. Teil der psychologischen Terrorkriegsführung der Hamas, das haben sie auch in der Vergangenheit gemacht, in den ersten Monaten insbesondere. Und das tun sie in der Regel, wenn sie unter Druck geraten. Weil sie jetzt gerade in diesen Tagen wissen, dass wir demnächst ihre letzte Hochburg in Rafah im Süden des Gazastreifens angreifen und zerstören werden und ihre 4 verbliebenen Bataillone in Rafah und im Raum Rafah angreifen und eliminieren werden. Genau deshalb sind sie, so wie es ausschaut, unter Druck und haben dieses Video veröffentlicht. Über die Amerikaner, über die Medien ist es natürlich jetzt auch nach Israel gelangt. Sie wissen, dass Israel es jetzt gerade sehr ernst meint. Es gab gestern am Mittwoch Gespräche in Kairo, in der Hauptstadt Ägyptens. Der Chef des israelischen Militärs und auch der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes waren dort bei ihren Kollegen, den ägyptischen Kollegen, weil natürlich eigentlich alles, was im Raum Gaza in den letzten knapp 7 Monaten passiert, größtenteils mit den Ägyptern und Amerikanern abgestimmt ist. Und uns ist es wichtig, dass wir mit den Ägyptern hier gemeinsame Sache machen. Für diejenigen von euch, die es vielleicht verpasst haben, mit Ägypten sind wir im Frieden seit 1979. Dieser Frieden mit unserem großen arabischen Nachbarn ist Israel heilig. Und wir wollen natürlich mit den Ägyptern hier gemeinsame Sache machen, weil der Gazastreifen sowohl eine Grenze nach Ägypten hat, als auch nach Israel. Und die Hamas als Zweigstelle der Muslimbrüderschaft, die ja die größte Opposition für die ägyptische Führung darstellt, somit auch für die ägyptische Führung jetzt gerade in diesen Tagen auch eine Art Gegner, Kontrahent oder vielleicht sogar Feind ist. Und so natürlich auch für Israel, da haben wir einen gemeinsamen Nenner. Und so ist es wichtig, dass wir die Dinge natürlich mit unserem großen arabischen Nachbarn Ägypten abstimmen. Hirsch ist ein großer Fan vom Fußballclub Werder Bremen. Werder Bremen ist in den letzten Monaten stabil geblieben und an der Seite von Hirsch. Die Werder-Fankurve immer wieder, und das habe ich in meiner Instagram-Story mehrmals schon gepostet, immer wieder hissen sie Plakate mit Bring Them Home Now und auch den Bildern von Hirsch und anderen. Und ich hoffe sehr, dass der Tag kommen wird, wo Hirsch und sein Club Werder Bremen eine Art Reunion haben werden. Wenn wir nach Gaza schauen, habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass alles, was im Raum Rafah kommen wird, jetzt langsam wird es ernst, seit ungefähr 1-2 Monaten ist Rafah natürlich im Gespräch. Das wurde jetzt wirklich in die Länge gezogen, um natürlich der Hamas auch Platz zu geben, eventuell an den Tisch zu kommen. Damit meine ich natürlich, dass sie einem Geisel für palästinensische Terroristen-Deal und Feuerpause zustimmen. Haben sie jedoch nicht getan. Und deshalb bleibt Israel eigentlich keine andere Wahl, als auch nach Rafah vorzugehen. Der Chef des israelischen Militärs und der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, haben auch gesagt, dass sie keinen Stein an seinem Ort lassen werden und nicht checken werden, was sich unter dem Stein befindet, bis nicht jede Geisel, bis nicht alle Israelis, alle 133 Israelis wieder zurück in Israel sein werden. Und während wir uns auf den Angriff auf die Bataillone, die Hamas-Bataillone und den islamischen Dschihad in Rafah vorbereiten, ist die Nachal-Brigade unterwegs im Gazastreifen im Einsatz, hat jetzt 5 Operationen durchgeführt, und zwar in Shati im Norden des Gazastreifens, auch in Zeytun im Norden, Shifa im Norden und auch in Nusayrat und im zentralen Gazastreifen in 5 verschiedenen Gegenden, 5 nadelstichartige Operationen der Nachal-Brigade, eine Infanterieeinheit des israelischen Militärs, wo natürlich parallel zu dem, was wir in Sachen Süd-Gaza bzw. Rafah planen, ist die Nachal-Infanteriebrigade unterwegs im zentralen und nördlichen Gazastreifen, im Einsatz da, überall, wo sie gebraucht werden. Ihr habt wahrscheinlich über die Medien davon mitbekommen, im Bereich des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis wurde ein von Palästinensern selbst gegrabenes Grab von Dutzenden, sie sagen es selber, Märtyrern, wurde in den letzten Tagen Thema einer Desinformationskampagne, natürlich immer von denselben Verbrechern, die Lügen und Propaganda und Hetze ins Netz setzen und natürlich immer die Juden, immer Israel für alles schuldig machen, um Stimmung zu machen, um judenfeindliche Stimmung zu machen. Anders kann man es mittlerweile nicht sagen. Dabei gibt es von dieser Situation, wo tatsächlich Palästinenser dieses Grab geschaufelt haben, gibt es Videomaterial, Live-Videomaterial von Palästinensern selbst aufgenommen. Wer da selber mal einen Blick raufwerfen möchte, kann auf Twitter das Account von Nur Naim 88 sich angucken. Nur schreibt man N-O-U-R und Naim N-A-I-M 88. Ist wahrscheinlich sein Geburtsdatum, nehme ich an. Ist ein palästinensischer Mann, der wahrscheinlich in Istanbul jetzt lebt, weil in seinem Account irgendwie Istanbul auch steht oder Türkei steht oder irgendwie sowas. Und falls sein Account jetzt das gelöscht haben sollte, könnt ihr bei meinem Kollegen und Kameraden Nadav Shoshani von der IDF-Sprechereinheit, könnt ihr bei ihm gucken. Auch er hat das Video hochgeladen und kommentiert. Ihr wisst, Deutschland will wieder UNRWA-Steuergeldzahlungen aufnehmen, was natürlich aus meiner Sicht hoch bedauerlich ist. Das habe ich gestern intensiv besprochen. Die gute Nachricht hier ist, dass zumindest die Schweiz der Sache mit UNRWA noch ein Stück weit tiefer auf den Grund gehen möchte und vorerst keine Zahlungen in die Wege leiten möchte. Ich hoffe, die Schweiz wird nicht denselben Fehler wie Deutschland begehen und einfach wieder in ein offenes Loch Unmengen an Gelder fließen lassen, wo Teile des Geldes so oder so, das steht ja fest, das ist ja schon tausendfach bewiesen, entweder an Terroristen oder an antisemitische Erziehung oder an beides gepumpt werden. Und wenn wir schon bei Deutschland sind, ihr kennt wahrscheinlich Lamia Kadour, das ist die innenpolitische Sprecherin der Grünen. In ihrem Twitter-Account-Profil schreibt sie unter den Themen, die sie beschäftigen, Außenpolitik, Nahost. Und sie ist, so steht es bei ihr, Islamwissenschaftlerin. Und sie hat jetzt auf Twitter, hat sie gestern geschrieben, dass man sich wieder für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen sollte. Ja, das ist immer wieder derselbe Spruch, der so dahergesprochen wird, worauf ich gerne Bezug nehmen möchte. Weil es ist sehr einfach, wenn man einfach so mit irgendwelchen Dingen um sich schmeißt, ohne wirklich diese Dinge zu verstehen. Und das wundert mich gerade bei einer, die von sich behauptet, Islamwissenschaftlerin zu sein. Oder vielleicht kommt es genau aus dieser Ecke, weil im Endeffekt, und das ist meine Antwort von mir auf X, ehemaliges Twitter, auf ihren Tweet, wo ich geschrieben habe, Zwei-Staaten-Lösung zwischen wem genau? Zwischen Türken und Kurden in der Türkei? Oder vielleicht zwischen vom Iran besetzten schiitischen Teil des Iraks und dem Rest des Iraks, der Rest ist dann kurdisch-sunnitisch, oder vielleicht doch zwischen Hisbollah-Land im Libanon und dem Rest des Libanons, der nicht vom Iran übernommen wurde, dem christlich-sunnitisch-drusischen Teil. Vielleicht ist Ihr Blick in all diesen Richtungen nicht vorhanden, denn Ihr Blick scheint, so wie der Blick von sehr vielen so-called Nahost-Expertinnen, all diejenigen, die sich ja für Frieden angeblich einsetzen, da geht es immer nur um zwei Staaten zwischen Israel und, wer ist auf der zweiten Seite? Auf der zweiten Seite jetzt derzeit ist der starke Mann, die Hamas, Terrorgruppierung, Terrorführung, Terrororganisation, eine Gruppe von Vergewaltigern, Entführern und Mördern, die in der palästinensischen, auf der palästinensischen Straße, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland, Judäa und Schomron, als auch im Westen auf der Welt in palästinensischen Communities ganz klar die führende palästinensische Organisation ist. Also wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht, was erwartet Lamia Kador von Israel? Dass man hier halbe-halbe macht mit einer Vergewaltiger-, Entführer- und Mörderbande, die nur auf die nächste Gelegenheit wartet, einen weiteren 7. Oktober durchzuführen? Ist es das, was wir wollen? Eine Frage, die ich hier in den Raum stelle, weil anders kann ich mir dieses Zwei-Staaten-Lösungs-Gequatsche diese Tage, während wir mitten im Krieg sind gegen diese Terroristen, die nach wie vor 133 Geiseln festhalten, ich kann es mir einfach nicht anders erklären, als wenn es eine ganz, ganz krasse Ignoranz ist und man merkt, es ist den Menschen eigentlich scheißegal. Es ist ihnen scheißegal, was hier passiert. Hauptsache, man hat irgendwie zwei Staaten, man hat Grenzen, man hat Ruhe und fertig, angeblich. Aber so läuft das nicht. Wisst ihr warum? Weil meine Kinder hier aufwachsen und nicht die Kinder von Lamia Kador und nicht die Kinder von all den ganzen anderen, die sich Nahost-Experten nennen und wollen, dass Gebiete an irgendwelche Terroristen abgegeben werden sollten für angeblichen Frieden. Ich will keinen angeblichen Frieden. Ich will Sicherheit und Zukunft für meine Kinder und im besten Fall auch für die Kinder auf allen Gegenseiten, aber dafür ist die eigene Regierung in erster Linie zuständig und die sollte zur Rechenschaft gezogen werden, die sollten unter die Lupe genommen werden und nicht Israel. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber laut dem saudischen Sender Al Arabiya wird es morgen ein Treffen zwischen der Fatah und der Hamas-Führung in Beijing, in Peking, in der Hauptstadt Chinas geben, wo die Vertreter von Seiten der Fatah, Azam al-Ahmad und von der Hamas unter anderem Abu Marzouk, der bekannte Abu Marzouk, sein werden. Das ist interessant, diese Meldung, weil diese Meldung einerseits zeigt, dass Peking bzw. China in Sachen arabische, muslimische Welt und überhaupt Nahe Osten versucht, hier relevanter zu werden und sich anbietet als Platz für Treffen. Und hinzu kommt natürlich überhaupt die Realität, dass diese verfeindeten palästinensischen Fraktionen, Organisationen, wie auch immer ihr sie nennen wollt, sich angeblich an einen Tisch setzen wollen, um dort über die Zukunft der Palästinenser vis-à-vis auch Israels zu diskutieren. Eine Einheitsregierung eventuell oder auch nicht. Ich von meinem Was ich kenne, wird es zwischen den Palästinensern, zwischen diesen beiden und anderen verfeindeten Organisationen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie sich einig werden wollen, weil, oder zumindest werden sie sich einig für einen kurzen Zeitraum, weil das Mittel zum Zweck ist. Aber im Endeffekt die Wunde unter diesen palästinensischen Fraktionen so tief sitzt, dass im Endeffekt jede dieser Organisationen darauf wartet, der anderen Organisation ein Messer in den Rücken zu stechen. Das hat alles Geschichte, jahrzehntelange Geschichte. Der letzte große Zwischenfall natürlich, den wir alle natürlich kennen und der auch mit der aktuellen Situation zu tun hat, ist, als Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat im Jahr 2005, den Gazastreifen der Fatah überlassen hat. Dann die Hamas jedoch mit Gewalt 2006 bis 2007 den Gazastreifen von der Fatah übernommen hat und ganze arabische Clans, die der Fatah-Organisation, die Mitglieder bei der Fatah waren, wurden entweder ermordet, oder mussten mithilfe Israels aus dem Gazastreifen fliehen und dann sich neu im Westjordanland in Judäa und Samaria ansiedeln. Das sind alles Situationen, die unter den Palästinensern natürlich ganz, ganz frisch in den Köpfen sind. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn wir in den Iran gucken, und ihr wisst, da habe ich in den letzten Tagen über einen iranischen Rapper gesprochen, der nicht exekutiert werden soll, beziehungsweise hingerichtet, der jetzt eine Exilstrafe bekommen hat, 5 Jahre Exil. Es gibt jedoch einen anderen iranischen Rapper, und zwar namens Tomaj Salehi, und er soll hingerichtet werden. Er soll hingerichtet werden dafür, dass er in den letzten Jahren sich für die Menschen, für Freiheit im Iran eingesetzt hat und gegen die Diktatur, gegen das Mullah-Regime, das die eigene Bevölkerung knechtet. Und deshalb soll er jetzt hingerichtet werden. Und hier meine Bitte an euch, gerade meinen deutschen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr wisst, Deutschland pflegt leider, muss ich sagen, aber es ist, wie es ist, sehr gute Handelsbeziehungen zum Iran, zu den Mörder-Mullahs, zu den Terror-Mullahs, weil die den Iran nun mal beherrschen. Und weil Deutschland diese guten Handelsbeziehungen zum Iran hat, könnte man diese Handelsbeziehungen nutzen, um den Rapper Tomaj Salehi zu retten. Und hier hoffe ich, dass ihr auf eure lokalen und nationalen Politiker Druck ausüben könnt, damit sie sich dafür einsetzen und auch die deutsche Wirtschaft, dass so ein Verbrechen an einen Menschen, der nichts verbrochen hat, außer sich zu seinen eigenen Menschen bekannt hat und sich für ihre Freiheit einsetzt mit Musik, eingesetzt hat mit Musik, dafür darf er nicht hingerichtet werden. Wenn er hingerichtet werden sollte und Deutschland nach wie vor gute Handelsbeziehungen zu diesem Verbrecher-Mullah-Regime führt, dann spricht das sehr viel für Deutschland, beziehungsweise lässt tief blicken, was es mit Moral auf sich hat, wenn man zwar immer gerne über jüdische Siedler kritisiert und reden kann, aber wenn ein Staat ihre eigenen Leute hinrichtet, dass man da wegguckt und weiter glücklich Handel führt, das sind Dinge, die ihr nicht zulassen dürft. Das ist meine Bitte an euch. Ich habe in den letzten Wochen das Gefühl und das nach jeder Folge, dass ich irgendwie nur Schlechtes zu verkünden habe, irgendwie nur negative Nachrichten. Auch heute, es ist irgendwie sehr, sehr deprimierend, ja. Ihr wisst, von Columbia University über alle möglichen Hamas-Videos, psychologische Kriegsführung bis hin zu irgendeiner Islamwissenschaftlerin im deutschen Parlament und das wieder UNRWA-Gelder bekommt und. Also leider und natürlich Tomaj Salehi, der Rapper, der im Iran hingerichtet war. Also so viel Negatives, wirklich, das kann einen ja echt erdrücken. Und deshalb habe ich heute, ich habe mir Mühe gemacht, um mir 3 positive Punkte aufzuschreiben, über die ich auch jetzt gerne zum Ende dieses Podcastes, auf die ich gerne eingehen möchte, damit ihr wisst, dass im Endeffekt auch in dunklen Zeiten muss man auch das Positive wahrnehmen. Das Erste, was ich wahrnehme, so negativ alles zu sein scheint, ein Punkt, den ich persönlich positiv finde, so absurd es klingen mag, ist, seit dem 7. Oktober haben die Judenhasser, die im Wolfsfell und die im Schafsfell, sie haben alle ihre widerliche Fratze offenbart. Es gibt keine Geheimnisse mehr, es gibt keine Spiele mehr, es gibt kein Drumherum mehr. Alles ist offen. Die Judenhasser weltweit haben sich gezeigt. Das, finde ich, ist eigentlich eine positive Sache, die natürlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch Konsequenzen haben wird, weil weder ich noch Israel vergessen werden. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich persönlich positiv finde, ist, wisst ihr was, heute können wir uns wehren. Wir können uns verteidigen. Wir haben einen eigenen starken und stolzen Staat namens Israel, der demokratisch und gerecht ist. Was hatten denn die Juden in den 30ern und 40ern des letzten Jahrhunderts? Wohin konnten sie damals? Welcher Staat hat sich für sie eingesetzt? Kein einziger Staat hat wirklich Krieg für die Juden damals geführt. Es gab keine jüdische Armee, die sich hätte verteidigen können oder Juden weltweit irgendwie zur Hilfe eilen hätte können. Das alles gab es nicht. Und deshalb, wenn ich vergleiche mit vor 80, 90 Jahren, so komisch es klingen mag, und auch das ist irgendwo ein absurder Punkt, weil wer hätte gedacht, dass es notwendig ist? Doch es ist notwendig, weil der 7. Oktober hat so vieles verändert, hat so vieles auf den Kopf gestellt. Und ich ziehe diesen Vergleich und muss sagen, im Vergleich zu damals geht es uns gut, trotz allem. Und der dritte und letzte Punkt ist im Endeffekt der üble Judenhass weltweit, der krankhaft besessene Israelhass, der mit nichts auf der Welt vergleichbar ist, dieser kranke Israelhass, diese Obsession. Weil wann gab es denn derartige Szenen wie auf dem Columbia University Campus? Wann gab es so derartig krasse Proteste weltweit, als Muslime, andere Muslime abgeschlachtet haben oder Russland seit Jahren die Ukraine angreift und dort Menschen ermordet oder täglich Menschenrechtsverbrechen in Afrika stattfinden oder? Wann habt ihr jemals derartige obsessive Proteste auf amerikanischen Unicampussen oder deutscher, österreichischer oder Schweizer Straße wahrgenommen? Wann? Ich glaube, es gab sie nie wirklich auf diese Art und Weise. Diese Proteste sind so, die Menschen sie wirken teilweise, guckt sie euch an, das Netz ist voll von ihnen, sie wirken teilweise wie Zombies. Sie wirken wie Zombies. Es gibt auch Gerüchte und sogar Meldungen, dass einige dieser Anti-Israel-Demonstranten bezahlt werden, von wem auch immer. Aber lassen wir das. Im Endeffekt, worauf ich hinaus will in diesem dritten und letzten Punkt ist, diese ganzen Zombies überall auf der Welt, diese ganzen obsessiven und besessenen Juden und Israelhasser, sie stärken mich. Sie motivieren mich. Ich fühle mich gebraucht. Ich fühle Sinn im Leben, beziehungsweise noch mehr Sinn im Leben. Ich fühle eine Art Mission. Insbesondere in den letzten 6,5, 7 Monaten. Im Endeffekt ist es nicht das, wonach wir auf dieser Erde suchen?
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.